Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Dann kommt der Mensch aus seinem Alltag herein in die Kirche, und je weiter er sich auf den Tabernakel zubewegt, desto mehr bekommt er dann mit, eine Art himmlische Schau, wenn er die Fresken sieht, das Bunte und so weiter. Und ich möchte sagen, also dass hier durch die Altäre sozusagen die Verbindung vom Irdischen ins Himmlische hinaufgeht.
Pater Norbert ist Prior und Archivar im Kloster Schäftlarn. Das Kloster liegt südlich von München in den Isarauen. Schon 762 wurde es gegründet, 1140 an die Prämonstratenser übergeben und nach der Säkularisation 1866 schließlich dem Benediktinerorden übertragen. Ein wahres Kleinod ist die Klosterkirche. Sie ist im Rokoko-Stil ausgestaltet, an der Decke prächtig ausgemalt von einem der größten Maler seiner Zeit.
Das sind die Fresken von Dominikus Zimmermann. Das war eigentlich sein letztes Werk, was er hier vollendet hat.
Zwischen dem Hauptfresko mit der Gründungsgeschichte des Klosters und dem Altarraum ist eine Darstellung des Auferstandenen zu sehen, der in den Himmel auffährt.
Er ist umgeben von Engeln, die ihn anbeten und ihm huldigen.
Einer der Engel blickt nach unten ins Kirchenschiff und stellt so die Verbindung zwischen Himmel und Erde her. Doch das Bild ist nicht aus einem Guss. Es ist kein komplettes Fresko. Christus ist auf einem anderen Untergrund gemalt.
Die Darstellung des Auferstandenen ist ja eine Holzplatte mit Blech. Und dieses Blech ist bemalt und hat auch etwas stumpfere Farben als die Umgebung.
Der blecherne Auferstandene verdeckt ein Loch im Gewölbe, das es in vielen Kirchen in der Decke gibt und das hinauf in den Dachstuhl führt. Das Himmelfahrtsloch oder Heiliggeistloch.
Von hier aus ist der Christus aufgezogen worden, nach oben geholt worden. Und der Heilige Geist kam dann am Pfingsten in Form einer Taube von oben herunter.
Christi Himmelfahrt als Spektakel für die Gläubigen, bei dem eine Holzfigur vor aller Augen in den Dachstuhl entschwebte. Christi Himmelfahrt. Irgendwie eine eigenartige Sache. Christen feiern am 40. Tag nach Ostern die Himmelfahrt Jesu. Aber Jesus ist doch noch am Abend des Ostertages, gleich nach seiner Auferstehung, von Bethanien aus in den Himmel aufgefahren. So berichtet es zumindest das Lukas-Evangelium.
Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.
In großer Freude. Mit diesen Worten schließt sich der Kreis zum Beginn des Evangeliums. Denn schon in Bethlehem hatten die Engel den Hirten Jesu Geburt eben diese große Freude verkündet. Doch am Beginn der Apostelgeschichte, die auch Lukas als Verfasser zugeschrieben wird, findet sich ein zweiter Bericht der Himmelfahrt. Hier wird erzählt, dass Jesus 40 Tage lang den Aposteln erschienen sei. Danach sei er schließlich vom Ölberg aus in den Himmel aufgefahren.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.«
Zwei Himmelfahrten, zwischen denen Jesus den Aposteln immer wieder erschienen ist? Gibt es also eine Art Wolkenpaternoster, in dem Jesus nach Lust und Laune zum Vater auf- und abfahren kann, ganz ähnlich wie in den Kirchen die Christusfigur durch das Himmelfahrtsloch in den Dachstuhl entschwebt? Und Ist in einem solchen Wolkenpaternoster auch Platz für andere, die eine Himmelfahrt erlebt haben? Etwa für Herkules, der von einem Scheiterhaufen aus in den Himmel aufgefahren ist, wie der Mythos berichtet.
Da senkte sich eine Wolke herab auf den Holzstoß und trug den Unsterblichen unter Donnerschlägen zum Olymp empor. Als nun, da der Scheiterhaufen schnell zur Asche verbrannt war, die Freunde der Brandstätte sich näherten, die Überbleibsel des Helden zusammenzulesen, fanden sie kein einziges Gebein mehr. Sie konnten auch nicht länger zweifeln, dass Herakles, dem alten Götterspruche zufolge, aus dem Kreise der Menschen in den der Himmlischen versetzt worden sei.
Eine ganz ähnliche Geschichte wird auch von Romulus, dem Gründer der Stadt Rom, überliefert. Der Geschichtsschreiber Livius berichtet:
Nachdem Romulus diese unvergesslichen Taten vollbracht hatte, brach plötzlich mit lautem Getöse und Donnerschlägen ein Sturm los und verbarg den König in einer Regenwolke, die so dicht war, dass sie der Versammlung die Möglichkeit, ihn zu erblicken, entzog. Und seither war Romulus nicht mehr auf Erden. Danach grüßten alle den Romulus als Gott, der Sohn eines Gottes ist, als König und Vater der Stadt Rom. Betend baten sie ihn um Frieden und dass er gern und huldvoll alle Zeit seine Nachkommen behüten möge.
Bei Romulus heißt es, eine Wolke entzieht ihn den Blicken derer, die um ihn herumstehen. Und Ergebnis, als die Wolke weg ist, auf Erden gab es keinen Romulus mehr. Nicht viel mehr und nicht viel weniger wird in der Himmelfahrt der Apostelgeschichte auch erzählt. Also die Wolke entzieht ihn ihren Blicken die Zugänglichkeit der irdischen Existenz Jesu für die Augen und Erfahrungsmöglichkeiten der Jünger kommt an ein Ende.
Marc Aelco Aris ist Medievist, Philologe und Rektor des Freisinger Mariendoms. Für ihn sind die Ähnlichkeiten zwischen den antiken Erzählungen und den Berichten der Bibel nicht verwunderlich.
Die christlichen Texte entstehen in einer Zeit, in der es einen gewissen Vorrat an Erzählmotiven, Erzähltechniken und Erzählkonstellationen gibt. Und innerhalb dieses Vorrates bewegen sich die christlichen Texte selbstverständlich auch.
Die Verfasser der Evangelien nutzen also die Mittel, die zur Zeit ihrer Entstehung geläufig waren. Und dazu gehören auch die Geschichten rund um eine Himmelfahrt eines verehrten Menschen. Doch sie versuchen, mit Hilfe solcher Geschichten noch mehr auszudrücken, theologische Überlegungen zu erzählen.
Und genau innerhalb dieser Erzähltraditionen werden die neutestamentlichen Texte geschaffen. Und innerhalb dieser Erzähltraditionen haben die auch ihre Spielräume, aber eben auch die Spielräume, die es erlauben, dass diese Texte experimentell Neues ausloten, was bisher nicht so erzählt worden ist.
Für Marc Aelco Aris greift es zu kurz, alleine die Parallelen der Erzählungen zu sehen, also die Himmelfahrt Jesu einzeln zu betrachten. Denn wenn man das macht, sind die Erzählungen des Neuen Testaments und die Himmelfahrt des Romulus im Grunde erst einmal identisch.
In dem Moment, in dem ich sie von der Himmelfahrt her interpretiere, sieht das alles aus wie Himmelfahrt. Aber da entdecke ich dann das, was ich sehen will, mit verhältnismäßig geringer Mühe in den eigentlich fremden Texten wieder, ohne dass es in ihnen drin ist.
Dennoch barg es natürlich auch politischen Sprengstoff, wenn Jesus dem göttlichen und allseits verehrten Romulus scheinbar gleichgesetzt und auch von ihm eine Himmelfahrt berichtet wurde. Denn damit wurden auch die Legitimation des Römischen Reiches durch den Götterhimmel und der Kult um den Kaiser untergraben, der sich als Nachfolger des Romulus sah. Doch das Neue Testament möchte mit dieser Erzählung noch viel mehr ausdrücken.
Romulus ist eine Apotheose, eine Verherrlichung des Romulus, aber ein Gotteswirklichkeitsraum, wie es dem christlichen Idee einer Doxa, einer Herrlichkeit entspricht, ist innerhalb der römischen Religion gar nicht denkbar. Das ist ein ganz anderes Phänomen.
Um die Himmelfahrt Jesu und das, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, zu verstehen, muss man sie im Kontext der Geschichte um seine Passion und Auferstehung lesen.
Ich habe ein Geschehen, dessen Fülle auserzählt wird in verschiedenen Dimensionen. Auferstehung, Himmelfahrt, Geistsendung sind drei verschiedene Dimensionen dieses einen Geschehens, das an Ostern gefeiert wird.
Mithilfe bereits bekannter Geschichten soll etwas Neues, Größeres erzählt werden, das nur schwer in Worte zu fassen ist.
Die Osterfestlichkeiten zerdehnen die Einheit des Ostergeschehens über insgesamt 50 Tage. Und innerhalb dieser zerdehnten Zeit wird eine zweifache Entrückung Christi von der Gemeinde der Jünger erzählt.
Die Botschaft der Auferstehung Jesu ist so groß, dass sie eben nicht in einem einzigen Kapitel berichtet werden kann, sondern auf mehrere Tage verteilt in mehrere Episoden gegliedert wird.
Zur Vollendung dieses Geschehens gehört sozusagen als Zielpunkt die Geistsendung, als die Bevollmächtigung und Befähigung der Jünger, das Werk Jesu fortzusetzen, sodass Himmelfahrt und Auferstehung ideell ein Geschehen bilden, das aber in zwei verschiedenen Dimensionen erzählt wird.
Deshalb ergeben auch die zwei Berichte über die Himmelfahrt einen Sinn. Am Ende des Lukas-Evangeliums ist die Aufnahme Jesu in den Himmel der Abschluss der Auferstehung und der Beginn des Lebens nach dem Tod. Zu Beginn der Apostelgeschichte steht die Himmelfahrt als eine Verherrlichung des Auferstandenen hinein in die Wirklichkeit Gottes. Jesus überschreitet sozusagen erstmals eine Schwelle, die damit in der Folge allen Menschen offen steht. Und verbunden wird das dann auch noch mit der Zusage, dass Jesus wiederkommen wird.
Das sind zwei unterschiedliche Komponenten dieses einen Geschehens, die erzählerisch ausdifferenziert werden. Man hätte das natürlich auch durch eine begriffliche Erklärung machen können, aber natürlich ist es effizienter, Theologie zu erzählen, als sie dogmatisch darzustellen.
Und das macht den Unterschied zur Himmelfahrt eines Herkules oder Romulus aus. Dort wird ein Lebender im Moment des Todes in die himmlische Sphäre entrückt. Hier wird das Wunder der Auferstehung von den Toten berichtet und zugleich die Zusage gegeben, dass alle Menschen, wie Jesus, die Barriere zwischen Erde und Himmel überwinden können. Um dieses komplizierte Glaubensgeheimnis rund um die Auferstehung den Menschen vor Augen zu führen, nutzte man ab dem Mittelalter das ganze Arsenal einer Bühnenmaschinerie, wie sie auch in Theatern eingesetzt wurde. Rund um Ostern kamen besonders viele dieser sogenannten Gottesmaschinen zum Einsatz, vom Palmesel bis zum schwebenden Christus.
Diese Palmeselmaschine ist eine von den verschiedenen Gottesmaschinen, die eingesetzt werden. Dann ist natürlich die Heilig-Grab-Gottesmaschine, die ja auch durch einen aufklappenden Auferstehungs-Christus gezeigt werden kann. Es gibt heilige Gräber, wo tatsächlich symbolisch die Auferstehung inszeniert wird, indem der Christus hervorspringt. Und dann haben wir als eine Steigerung den Einsatz von Maschinen bei der Himmelfahrt, indem Christus selbst durch ein Loch in der Decke nach oben gezogen wird und dann im Anschluss, wenn er da verschwunden ist, aus diesem Loch Feuer, Hostien und Wasser gestreut, geschüttet werden, um die Geburtsstunde der Sakramente zu bezeichnen.
Ja, jetzt sind wir also oberhalb der Kirche. Mit dem Tonnengewölbe, dann den Kuppelbau vom großen Fresko, in dem auch die Geschichte Schäftlerns dargestellt ist.
Wir stehen im Dachstuhl der Schäftlerner Klosterkirche. Holzstege führen über die rohen Ziegel des Kirchengewölbes. An den Wänden haben sich seit Jahrhunderten Besucher des Dachbodens verewigt. Pater Norbert klettert im schwarzen Habit zwischen den alten Holzbalken hindurch.
Und jetzt kommen wir allmählich zum Geistloch. Zugedeckt oder geschlossen, dass man halt nicht versehentlich mal hinunter anstelle des Heiligen Geistes.
Ein stoffumspannter Holzkasten verdeckt das Loch, damit niemand einen Schritt zu weit geht. Viele Traditionen ranken sich um das Hinaufziehen der Christusstatue. Aus dem Vorgang wurden Wettervorhersagen abgeleitet. Die Spannung war groß, in welche Richtung sich die Statue mit der segnenden Hand drehen würde. Hier im Kloster kann sich niemand mehr erinnern, dass durch dieses Loch eine Christusfigur hochgezogen wurde.
Ja, das ist nur ein Seilzug, gell? Also mit Hebeln und Kerben, damit man das auf Halt stellen kann. Vielleicht ist das sogar das Widerlager hier unten zum Einbremsen.
Anders als zum Beispiel in der Wallfahrtskirche Maria Geburt in Anzing oder den Pfarrkirchen St. Margareta in Baumburg und St. Peter und Paul in Mittenwald, wo am Himmelfahrtstag immer noch eine Christusfigur in den Dachstuhl schwebt, ist die Maschine hier in Schäftlarn schon lange abgebaut. Doch die Konstruktion ist noch an den Balken im Dachstuhl zu erkennen, die Reste einer großen Bühnenmaschine. Gerade bei dem Bericht um die Himmelfahrt ist es schwer, der Versuchung zu widerstehen, diese nicht auch darzustellen. Denn eigentlich bleibt der Bericht in der Apostelgeschichte sehr vage. Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben. Wie hoch wird nicht berichtet. Dann nahm eine Wolke ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Ähnlich wie bei Romulus wird nichts von einer Himmelfahrt berichtet. Die Wolke verhüllt geheimnisvoll das Geschehen.
Eine Wolke entzog ihn ihren Blicken, Wolken sind oben und so werden die erzählerischen Lücken im Text werden gefüllt, indem 1 und 2 zusammengezählt werden und wenn die Wolke oben ist, dann muss er halt auch hoch. Und dazu werden entsprechende Maschinen eingesetzt. Also wir haben sozusagen einen Deus in Machina. Das ist im Grunde das Besondere, was sich in diesen Himmelfahrtsspektakeln ergibt.
Marc Aelco Aris selbst hat in seiner Kirche, dem Freisinger Dom, noch eine erhaltene Maschine im Dachstuhl. Hier konnte die Himmelfahrt stattfinden, konnten die Menschen symbolisch dem großen Geheimnis beiwohnen. Und in der Himmelfahrtskapelle in Jerusalem können Pilger sogar noch den Fußabdruck sehen, den Jesus im Moment seiner Himmelfahrt auf der Erde hinterlassen hat. Der Wunsch, die Verbindung von Himmel und Erde erfassbar zu machen, ist so groß, dass Menschen immer wieder versucht haben, diesen Übergang, die Verbindung an einem Ort sichtbar zu machen.
Himmelfahrten, Jenseitsreisen durchmessen einen dem Menschen unvertrauten Raum des Transzendenten. Und zur Vergewisserung der Authentizität dieser Bewegung muss ich den Eintritt in diesen Raum des Transzendenten irgendwie in dem mir vertrauten, immanenten Raum abbilden. Um die Wirklichkeit des Erzählten auch in späteren Erzählungen behaupten und garantieren zu können. Diese Begründungskonstellation ist religionsgeschichtlich ganz alt. Also das finden wir genauso in der Odyssee, das finden wir eben aber auch in biblischen Texten, das finden wir als ein Motiv, natürlich auch in der Geschichte der christlichen Liturgie und der christlichen Theologie.
Auch der Hufabdruck, den Mohammeds Reittier, das Fabelwesen Burak, hinterließ, als der Prophet zur Himmelfahrt oder Himmelsreise aufbrach, ist Ausdruck dieses Bedürfnisses. Im Jerusalemer Felsendom soll mit dem Hufabdruck belegt werden, dass Mohammed tatsächlich in den Himmel gereist ist. Damit wird auch der Ort auf der Erde ein Ort, an dem ein Aufstieg in die göttliche Sphäre möglich ist. Ganz Ähnliches gilt für den Fußabdruck Jesu in der Himmelfahrtskapelle.
Wenn ich Hufabdrücke und dergleichen nutze, um auf diese Weise den irdischen Raum so zu kontrollieren, dass ich ihm seine Mehrdeutigkeit, seine zweite Realität zusprechen kann, dann bin ich sozusagen der Herr über die religiöse Augmented Reality.
Die Realität erweitert um die Möglichkeit, sich Gott im Himmel zu nähern. Eine solche Realität ist auch ein Himmelfahrtsloch. Es ist weit mehr als ein bloßes Element einer Bühnenmaschinerie, um eine Episode aus der Bibel sichtbar zu machen. Das Loch in der Decke wird zum Symbol für den Übergang von der Erde in den Himmel, vom Irdischen in die Sphäre Gottes. Derjenige, der dieses Loch in der Decke kontrolliert, garantiert die Wahrheit des Erzählten. Und da sich diese Himmelfahrtslöcher nun einmal in katholischen Kirchen befinden, wird ganz klar, wer den Anspruch erhebt, hier eine Deutungshoheit und Kontrollmöglichkeit zu haben.
Letzten Endes geht es um Immanenz und Transzendenz, diese Welt und andere Welt und die Frage, wer die Schwelle zwischen den beiden kontrolliert und wer die Schwelle zwischen beiden entweder überschreiten kann oder das Überschreiten dieser Schwelle, den Blick über diese Schwelle hinaus, garantiert.
Ein Überschreiten der Schwelle in die göttliche Sphäre, von der katholischen Kirche garantiert und kontrolliert durch das Himmelfahrtsloch, das barg besonders in der Reformationszeit allerhand Zündstoff.
Aus diesem Grund etwa finden wir in Augsburg etwa, in St. Moritz, einen ungeheuren Streit um dieses Himmelfahrtsloch, weil die Altgläubigen es darauf anlegten, ihre Himmelfahrt mit dem auf einem Regenbogen sitzenden Christus tatsächlich zu spielen. Und die Neugläubigen taten alles, inklusive brachialer Gewalt, dafür, das Loch zuzunageln und zu verhindern, dass diese Schwelle zur jenseitigen Welt, zur transzendenten Welt durch die Katholiken oder durch die Altgläubigen kontrolliert werde.
Die katholische Kirche als Türsteher an der Schwelle zum Himmel, die darüber entscheidet, für wen sich diese Tür öffnet. Solche Streitigkeiten um das Himmelfahrtsloch, die in vielen Chroniken überliefert sind, waren also keine Auseinandersetzungen um eine vielleicht allzu banale Inszenierung der Himmelfahrt. Sie waren tiefe theologische Auseinandersetzungen darüber, wer die Vorstellung des Transzendenten kontrollieren durfte und wer eben nicht. Pater Norbert schließt die Tür zum Dachstuhl ab. Wir stehen wieder im Kirchenschiff. Über uns die Fresken von Dominikus Zimmermann und das verdeckte Himmelfahrtsloch. Doch es ist nicht die einzige Himmelfahrt, die hier in der Kirche abgebildet ist. Auch im Hochaltar ist eine Himmelfahrt dargestellt. Die Himmelfahrt Mariens, die am 15. August gefeiert wird.
Diese Himmelfahrt gliedert sich in zwei Abschnitte. Das verlassene Kerb der Gottesmutter. Und es stehen Personen um dieses Kerb herum, die einerseits der entschwebenden Maria nachschauen und andere schauen ganz verwundert und können das überhaupt nicht fassen, dass das Kerb, wo noch kurz zuvor die Maria drin gelegen hat, dass es jetzt leer ist.
In spätbarocker Manier springt das Altarbild sozusagen aus seinem Rahmen heraus und verlässt die Zweidimensionalität der Malerei. Die Statuen und Schnitzereien sind Teil der Szene.
Das wird dann dreidimensional und oben steht ja schon Jesus und wartet auf die Gottesmutter, auf seine leibliche Mutter, die er empfangen möchte. Und ganz oben als Abkrönung im Auszug ist die heiligste Dreifaltigkeit dargestellt und dann wird das Ganze noch abgeschlossen durch das oberste Fresko, weil man dann auch als Mensch oder als Künstler gar nicht mehr fähig ist, den Himmel noch darzustellen, eben mit einem Engelreigen abgeschlossen wird und mit den Rosengebinde. Das ist also der Versuch einer Darstellung der himmlischen Gefühle.
Christi Himmelfahrt durch das Loch in der Decke, Maria Himmelfahrt im Hochaltar. In welchem Verhältnis stehen diese Himmelfahrten zueinander? Und warum fährt ausgerechnet Maria in den Himmel auf? Das liegt am 1. Korintherbrief, meint Mark Aelco Aris, in dem es heißt:
Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören.
Maria ist die, die die erste der anderen ist, die ihm folgen. Und Auferstehung und Himmelfahrt heißt für Maria dann, in die Wirklichkeit des Göttlichen aufgenommen zu werden. Und Maria ist die, die jetzt durch die Behauptung einer Himmelfahrt nicht eine Premium-Auszeichnung bekommen hat, sondern sie ist die erste der anderen.
Christi Himmelfahrt und Maria Himmelfahrt gehören also eng zusammen. Und doch machen es Himmelfahrtsloch und Hochaltar nicht unbedingt einfach, den tatsächlichen Gehalt des Feiertages zu erfassen. Denn es geht nicht um die Himmelfahrt Jesu an sich.
Es geht an dem, was an Himmelfahrt gefeiert werden soll, um die Bestimmung dieser Schwelle zwischen Göttlichem und Menschlichem. Und um die Bestimmung der Schwelle, worin besteht die Differenz zwischen beiden Bereichen und wie ist eine Überwindung möglich. Und das feiern wir, dass im Grunde dieses Loch, was oben in den Kirchen ist, keine Grenze mehr bedeutet, sondern eine Verbindung zwischen zwei einander angemessenen, komplementären Wirklichkeiten. Und die Feier besteht eben weniger darin, dass die Figur dieses Jesus von unten nach oben kommt, sondern die besteht mehr darin, dass diese Grenze, diese Schwelle überwunden wird.
Das, was am Ostersonntag begonnen wurde, in der Auferstehung und der ersten Himmelfahrt Jesu von den Toten zu Gott, das findet am 40. Tag nach Ostern seine vorläufige Vollendung. An Christi Himmelfahrt feiern wir die Verbindung von Himmel und Erde, von Göttlichem und Menschlichem. Ein theologisch höchst komplexes und wichtiges Fest.
Das ist eine eigentümliche Gesetzmäßigkeit der christlichen Frömmigkeitsgeschichte, dass gerade das, was theologisch am komplexesten ist, am meisten banalisiert wird. Aber es geht um ein wirklich ungleich komplexeres und für den Menschen auch viel wichtigeres und tröstlicheres Geheimnis, das da ausgedrückt werden soll, nämlich dass die Fremde, die Andersheit zwischen Gott und Mensch aufgehoben ist und dass der Mensch seinen Ort in Gott findet. Und damit erst die Inkarnation zu Ende ist. Nicht mit dem Tod Jesu hört der auf Erden existierende Gott auf, sondern mit der Integration des Menschen in Gott findet die Inkarnation ihr Ziel.